Begegne Gott, er ist barmherzig. Als ich mich in der letzten Zeit mit der Barmherzigkeit Gottes beschäftigt habe, habe ich eine ernüchternde als auch eine heilsame Erfahrung gemacht. Nämlich saß, habe mich vorbereitet und irgendwann kam ich zu einem Punkt, wo ich dachte, Herr, wer bin ich eigentlich, der deiner Gemeinde erklären kann, wer du bist? Ich kann es nicht. Ich kann deiner Gemeinde nicht erklären, wer du bist. Und ich empfand das, da in diesem Punkt empfand ich das als angemessener, mich in eure Reihen einfach reinzusetzen, in eure Reihen mit euch zusammen aufzustehen und ihn anzubeten für das, was er ist. Liebe Geschwister, der Herr ist nicht in Worte zu fassen. Er übersteigt unsere Sprache und er übersteigt auch unseren Verstand. Aber er sagt, wir sollen ihn mehr und mehr erkennen, ihn mehr und mehr kennenlernen, darin wachsen. Und über unsere Themenreihe steht der Vers aus Johannes 17, Vers 3. Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt nicht nur ihn erkennen, wer er ist, oder ihn kennenlernen, mal zu wissen, wer er ist überhaupt, sondern in seiner Beziehung hinzuwachsen zu ihm. Das bedeutet erkennen. In diesem Begriff erkennen steckt so viel Beziehung drin. Und wir sollten unseren Gott, unseren Vater und unseren Herrn Jesus Christus mehr und mehr erkennen. Darin soll unser Leben gründen. Und das ist auch das ewige Leben. Darin ist das ewige Leben. Wir beschäftigen uns überaus viel mit uns selbst. Aber Gott will, dass wir uns mit ihm beschäftigen und ihn erkennen, wer er ist. Und er ruft uns auf, erkenne mich. Lern mich kennen. Darin liegt das ewige Leben. Ich habe meine Predigt in zwei große Teile gegliedert. Im ersten Teil möchte ich euch kurz aufzeigen, wozu ich gekommen bin, als ich versucht habe herauszufinden, was es mit Gottes Barmherzigkeit auf sich hat. Und wie die Bibel über Gottes Barmherzigkeit eigentlich spricht, was es eigentlich bedeutet, was es ist. Und im zweiten Teil meiner Predigt möchte ich dann einen Bibelausschnitt lesen mit uns zusammen, der auf eindrückliche Weise uns zeigt, was Gottes Barmherzigkeit ist. Also was steckt hinter dem Wesen Gottes, die Barmherzigkeit, dem Wesenszug Gottes? Wenn ich so über Barmherzigkeit heute spreche, auch wenn wir nachher den Text so auslegen werden, meine ich damit, dass Gott uns Menschen zugeneigt ist. Also der Dani versucht gerade, das nächste Bild einzublenden. Ich mache mal weiter, bis es kommt. Ja? Also wir haben Gottes Barmherzigkeit als ein Bild, werden wir gleich sehen. Und Gottes Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott uns Menschen zugeneigt ist. Jeden Einzelnen von uns liebt, dass er uns liebt, dass er das Gute für uns möchte. Ich denke, das ist nichts Fremdes für uns, wenn ich das sage. Und mir kommt es so vor, als ob die Bibel gar nicht versucht, Gottes Wesen in verschiedene einzelne Attribute zu fassen und diese Attribute, diese Eigenschaften Gottes säuberlich voneinander zu trennen. Dass man sagt, das ist Gottes Barmherzigkeit, das ist Gottes Zorn, das ist Gottes Gerechtigkeit und das ist von den anderen Dingen so abgeschlossen, sondern es steckt unheimlich vieles in Gottes Barmherzigkeit drin. Und es ist zum einen die Liebe, steckt in Gottes Barmherzigkeit drin. Wir lesen in Epheser 2, Vers 4 bis 5, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, also Gott ist reich an Barmherzigkeit, hat um seiner viele Liebe willen, Gott hat viel Liebe, ja, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Also Barmherzigkeit hat viel mit Liebe zu tun. Ja. Hier verschwimmt die Liebe in die Barmherzigkeit. Ja, dankeschön, dass es jetzt klappt. Also die Liebe ist ein großer Teil der Barmherzigkeit oder die Barmherzigkeit ist in der Liebe mit enthalten. Wenn ich auch über Barmherzigkeit heute rede, meine ich auch damit, dass Gott etwas für uns empfindet. Gott kann mit uns mitfühlen. Gott hat Mitgefühl mit uns, inniges Mitgefühl, sagt uns die Bibel. Wir haben einen gefühlvollen Gott, liebe Geschwister. Keiner, der weit entfernt ist, sondern der uns nah an uns dran ist. Der sich sogar mit uns identifiziert, das steckt da drin, ja, damit uns mitfühlt, der nicht distanziert ist. Jakobus 5, Vers 11 sagt uns Folgendes am Ende von diesem Vers: Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, also Jesus Christus ist für uns gestorben, das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das hat viel miteinander zu tun, es hat viel Schnittmenge, Barmherzigkeit und Mitgefühl. An Jesus sehen wir, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Barmherzigkeit ist immer etwas, wo Gott mitfühlt und aus diesem Mitgefühl heraus anfängt zu handeln. Das heißt Barmherzigkeit. Er hat barmherzig an uns gehandelt, sagen wir immer wieder. Ja. Oder der Begriff Gnade ist in der Barmherzigkeit, geht vollkommen in der Barmherzigkeit unter. Ja. Gott, mit Barmherzigkeit ist gemeint, dass Gott wohlwollend gegen uns gegenüber ist. Dass er dich und mich aus freiem Antrieb liebt, ohne dass wir irgendwie würdig sind, geliebt zu sein. Ohne dass wir ihm etwas überhaupt dafür geben können, dass wir geliebt werden. Gnade ist tief verwoben mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Warmherzigkeit. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir das wissen. Weil Gnade kann unheimlich kalt sein. Der Gouverneur von Texas kann jemanden begnadigen, der in der Todeszelle sitzt. Von seinem Schreibtisch aus macht er kurz eine Unterschrift und da, jetzt ist er begnadigt, jetzt kann er frei werden. Aber wenn wir Gnade mit der Barmherzigkeit sehen, dann sehen wir, dass er uns aus seiner Liebe heraus begnadigt, aus einer Beziehung heraus. Die Bibel benutzt die Begriffe Gnade und Barmherzigkeit austauschbar gegeneinander. Ja. In Titus 3, Vers 5 sagt Paulus zum Beispiel, dass wir nicht aus Werken, die wir vollbracht hätten, gerettet sind, sondern dass wir aus seiner Barmherzigkeit gerettet sind, weil er barmherzig zu uns ist. Paulus sagt aber auch in Römer 11, Vers 6, dass wir nicht aus unseren Werken gerettet sind, sondern aus Gnade gerettet sind. Hier sind die Begriffe austauschbar miteinander verwoben. Wir merken, dass unheimlich viel Gefühl, viel Leidenschaft Gottes hinter dieser unserer Errettung steckt, weil er barmherzig ist. Nicht nur gnädig, sondern er ist auch barmherzig. Und in der Bibel finden wir oft diesen Zusammenhang. Er ist gnädig und barmherzig. Das gehört zusammen. Gnade und Barmherzigkeit gehören zusammen. Gnade ohne Barmherzigkeit kann sehr kalt sein. Wenn ich heute über die Barmherzigkeit rede, meine ich auch, dass Gott dazu bereit ist, Boshaftigkeit unsererseits auszuhalten. Und nicht schnell zu strafen, nicht schnell Gerechtigkeit zu üben. Es ist in seiner Geduld verborgen. Und die Geduld ist auch aufgrund seiner Barmherzigkeit da, weil er barmherzig uns gegenüber ist. Die Bibel nennt es Geduld oder dass Gott langsam zum Zorn ist. Das ist aufgrund seiner Barmherzigkeit. Gott offenbart sich Mose in 2. Mose 34, Vers 6 so: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, da haben wir wieder beides zusammen, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Die Barmherzigkeit Gottes lässt ihn vieles, vieles geduldig aushalten und abwarten. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Und eine letzte Sache noch. Das Bild ist lang nicht vollständig, denke ich, aber einfach wozu ich gekommen bin, als ich mich über die Barmherzigkeit Gottes ein bisschen versucht habe zu verstehen, jedenfalls, was es auf sich hat. Wenn ich heute über die Barmherzigkeit rede, dann bedeutet es auch, dass er nicht nur mitfühlen kann, sondern dass Gott auch mit uns leiden kann, mitleiden kann. Dass er Mitleid mit uns hat. Ich denke, das ist eins der stärksten Ausdrücke, wenn man versucht, die Barmherzigkeit Gottes irgendwie zu beschreiben, dass Gott mit uns leiden kann, dass er Mitleid hat und dieses Mitleid mit uns führt ihn dazu, etwas an uns zu tun, uns zu erretten. Ja. Das sehen wir an folgender Aussage und lasst uns mal diese Verse in unserem Mund zergehen. Hebräer 4, Vers 15 und 16, ich lese kurz vor. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der Bezug auf Jesus. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Da ist irgendwie alles miteinander verwoben. Er hat Mitgefühl mit uns, er hat Gnade mit uns, er liebt uns und ist uns barmherzig. Wir sollen hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit finden. Es gibt niemanden, der uns besser verstehen kann als unser Herr. In unseren Anfechtungen, in unseren Leiden, in dem, was wir erfahren in der letzten Zeit, im letzten Jahr erfahren haben. Es gibt niemanden, der uns besser verstehen kann und mit uns mitleidet. Das bedeutet Barmherzigkeit. Ich will uns ein paar Dinge mit dieser Beschreibung einfach nur aufzeigen, nämlich die Qualität und die Tiefe dieses Wesenszugs Gottes. Egal wie wir diesen Wesenszug benennen, ob wir Liebe sagen oder Barmherzigkeit und so weiter, alles ineinander, mit inbegriffen, das hat alles viel Schnittmenge miteinander. Egal wie wir es benennen, diese Qualität und die Tiefe dieses Wesenszuges übersteigt unseren Verstand. Wie gesagt, mir kommt es nicht so vor, als ob die Bibel versucht, irgendwie Gottes Wesenszüge und seine Attribute und seine Eigenschaften. Wir können nicht irgendwie Gott in seinen Eigenschaften einfach so abhandeln. Ja. Alles, was Gott ist, ist in sich verwoben miteinander und es übersteigt unseren Verstand. Es passt nicht in unsere Sprache hinein. Gott ist unbeschreiblich. Ich will noch eine Sache mit diesem Bild sagen, nämlich ich habe fast nur gerade Verse vorgelesen, die mit der Erlösung Jesu Christi zusammenhängen. Und es ist so wichtig zu wissen, dass Gottes Barmherzigkeit in Christus vollkommen sichtbar wird und erfahrbar wird. Allein in Jesus Christus, das alles haben wir in Jesus Christus. Jesus Christus hat uns aus seiner vielen Barmherzigkeit, aus Gottes vielen Barmherzigkeit, viel Liebe, Gnade, hat er uns errettet, weil Gott barmherzig ist. In Jesus kommt dies alles zusammen. Und noch eine Sache will ich mit diesem Bild sagen, nämlich die Barmherzigkeit Gottes in diesem ganzen Sinne hier ist der einzige Wesenszug Gottes, der uns dazu ermutigt, zu ihm zu kommen. Wisst ihr, liebe Gemeinde, es ist schrecklich, vor einem Allwissenden, vor einem Gerechten und vor einem allmächtigen Gott zu erscheinen. Es ist schrecklich für jeden von uns. Wir werden niemals bestehen können vor dem Herrn. Der einzige Grund, warum wir vor dem Herrn erscheinen können, ist, weil er barmherzig ist. Die Barmherzigkeit Gottes ist die Einladungskarte zum Herrn hin, für uns, weil der Herr barmherzig ist. Nur deswegen können wir freimütig vor dem Herrn erscheinen, uns bei ihm bergen. Die Barmherzigkeit Gottes gibt uns ein Versprechen. Es sagt, ich werde dich nicht abweisen, wenn du zu mir kommst. Ich werde dich niemals abweisen. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Wisst ihr, jeder hier in diesem Raum von uns hat einen sehr guten Grund, beim Herrn zu erscheinen, vor seinem Thron der Gnade, ihm zu begegnen. Egal in welcher Lebenslage, egal was wir das letzte Jahr alles erlebt haben oder getan haben. Gott ist barmherzig und lasst uns zu ihm kommen. Ich möchte jetzt zum zweiten Teil der Predigt kommen. Und zwar möchte ich mit uns einen Bibeltext durchlesen, wo nochmal die Barmherzigkeit Gottes uns nahbarer gemacht wird, wo wir es einfach mal sehen können, wie barmherzig unser Herr ist. Und wo ist Gottes Leidenschaft und Gottes Gefühlswelt besser in Worte gefasst als in den Propheten in der Bibel? Versteht mich nicht falsch, in Jesus Christus wird Gottes Barmherzigkeit vollkommen sichtbar und erfahrbar. Das stimmt. Aber in Worte gefasst und lebendig in Worte gefasst wird Gottes Barmherzigkeit in den Propheten. Da offenbart sich Gott mit seiner Sprache, was er fühlt, was er über uns denkt, was er mit uns am liebsten machen würde und so weiter. Und bei diesem Bibeltext, den ich ausgewählt habe, ist es schon fast so, dass wir einen kleinen Blick in sein Innerstes werfen können. Das ist ein Text aus dem Propheten Hosea. Lass uns noch eins weiterschalten. Dani, kannst du das nochmal geschehen? Aus dem Propheten Hosea, Hosea Kapitel 11. Wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne mit aufschlagen oder ich werde es auch anstrahlen. Es wird gleich angestrahlt. Und Hosea 11, Verse 1 bis 11. Ich werde es abschnittsweise durchlesen und immer wieder was zu diesen einzelnen Abschnitten sagen. Also mein erster Punkt aus diesem Text heraus heißt einfach nur, alles Gute kommt von oben. Alles Gute kommt von oben. Und Gott redet mit seinem Volk Israel in diesem Text und sagt Folgendes. Als Israel, oh Moment, ich möchte noch kurz eine Sache sagen, damit wir nicht durcheinander kommen, wenn wir das lesen. Also Hosea redet teilweise über Israel und teilweise über Ephraim. Ephraim ist ein Teil von Israel. Ephraim ist der erste Sohn von Josef, der ein Stamm Israels ist sozusagen. Ja? Das heißt, lass uns da nicht durcheinander bringen. Wenn ich Ephraim lese, dann meine ich auch Israel damit, weil es ein Teil davon ist. Das ist jetzt hier nicht so entscheidend heute in dieser Predigt. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Baalim opferten sie. Und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich lehrte Ibrahim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben. Und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Hier wollen wir uns kurz die Frage stellen, was lernen wir hier über unseren Herrn? Heute soll es über unseren Herrn gehen. Können wir uns ein bisschen hineinfühlen, was Gott dem Volk Israel hier sagen will? Wir wollen erstmal den Blick auf unseren Herrn behalten und nicht schnell diesen Blick auf Israel lenken oder auf uns selbst lenken. Hier offenbart sich erstmal der Herr. Lass uns da erstmal stehen bleiben. Ich möchte kurz Stück für Stück nochmal diese vier Verse lesen und ein paar Worte einfach dazu sagen, wie sich der Herr hier vorstellt, wie er sein Inneres hier vorstellt, was mit ihm eigentlich ist. Ja? Und er sagte hier, als Israel jung war, als Israel noch in Ägypten war, als Israel noch versklavt war, als es noch klein war, dann gewann ich es lieb. Warum? Weil er barmherzig ist. Einfach so. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wieso meinen Sohn? Weil Gott barmherzig ist, weil er es einfach Israel als seinen Sohn angenommen hat. Er hat so eine enge Beziehung zu Israel, dass er Israel seinen Sohn nennt. Ja. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Hier nochmal kurz beim Herrn bleiben. So oft ich sie rief, wie oft rief Gott Israel? Unheimlich oft. Und wovon gingen sie weg? Von seinem Angesicht. Wie nah war Gott Israel, als er sich ihm Israel offenbarte? Er war nicht so fern, aus der Ferne so herab. Israel, ich rufe dich. Nein, ihr gingt von meinem Angesicht weg. Ich habe euch ganz genau gezeigt, wer ich bin. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Er ist nah. Den Baalim opferten sie und den Götzenbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Was sagt es uns über Gott? Wir haben einen Gott der Fürsorge. Er hat Israel versorgt. Er hat Israel alles gegeben, was Israel brauchte zum Leben. Er hat sie geheilt. Er nahm sie auf die Arme, als sie nicht mehr laufen konnten. So stellt Gott sich hier dar. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe zog ich sie. Nicht mit einem rauen Strick zog ich sie. Und komm her, du störrische Kuh oder sonst was. Sondern mit Tauen der Liebe. So zog ich sie mit menschlichen Tauen, vielleicht durch die Propheten, mit menschlichen Tauen zog ich sie zu mir hin, aber sie wollten nicht. Ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anhebten. Das Joch auf einer Kuh, das ist schwer. Mit dem Joch ziehen sie da irgendein Gerät hinter sich her und Gott erleichterte ihnen das Joch. Ich habe es angehoben, dass es leicht ist für euch, sagt Gott hier. Und sanft gab ich ihnen zu essen. Das ist unser Herr. So stellt er sich vor. Was lernen wir hier über uns und auch vielleicht über den Herrn? Und wir lernen im Neuen Testament, dass die Beziehung zwischen Israel und Gott auch auf uns beziehbar ist. Dass es ein Schattenbild davon ist, was in der Zukunft geschehen soll. Ja? Die Beziehung zwischen Israel und Gott. Wir können das auch vergleichen mit unserer persönlichen Beziehung, mit unserem Herrn. Und es ist so schön, dass Gott hier Israel so personifiziert, dass wir das hier gleich so mit für uns beanspruchen können, diesen Text. Ja? Das Volk Israel ist ein Bild auch für uns selbst. Gibt Israel, und wir können es auch sagen, geben wir Gott irgendeinen Grund dazu, seine Liebe so zum Ausdruck zu bringen? Geben wir Gott irgendeinen Grund dazu, seine Liebe so zum Ausdruck zu bringen? Gab Israel Gott einen Grund dazu, Israel so zu lieben? Gott hatte nicht mal einen Halm, nach dem er greifen konnte, der ihm einen Grund gab, gütig sein zu müssen. Alles, was Gott dazu bewogen hat, sich so um Israel zu kümmern, war seine Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich in allem Guten, was uns im Leben bereits passiert ist. In allem Guten. Egal, ob wir ihm dafür gedankt haben oder auch nicht gedankt haben. Egal, ob wir gläubig sind oder ungläubig sind. Alles Gute, was uns bis jetzt im Leben passiert ist, ist Gottes Wirken, ist Gottes Barmherzigkeit. Geben wir ihm Grund dazu? Nein, wir geben ihm keinen Grund dazu. Er liebt uns aus seiner freien Liebe heraus, aus seiner Barmherzigkeit. Wir lesen Jakobus 1, Vers 17, das ist ein wichtiger Vers für uns. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Alles Gute, was wir erfahren, kommt von oben herab. Alles Gute kommt von oben. Und das ist eine allgemeingültige Wahrheit. Wir sind jetzt am Ende vom Jahr 2020 angelangt und Arnold hat sich uns gut dahin hingeführt, dass wir Gott gedankt haben, danken konnten für das Jahr 2020. Alles Gute, was wir in 2020 erlebt haben, kommt von oben herab. Haben wir gemerkt, wie Gott uns mit seinen Liebesseilen gezogen hat? Haben wir gemerkt, wie Gott uns vielleicht aus Knechtschaften befreit hat? Aus irgendwelchen Abhängigkeiten befreit hat? Aus irgendwelchen Sündenlasten befreit hat? Das kommt vom Herrn und das ist Barmherzigkeit. Wo er uns nahe zu sich gezogen hat. Durch vielleicht Wortverkündigungen, durch sein Wort selbst, durch das Bibellesen, wie er uns gezogen hat, zu sich hin, ihn anzubeten und dort Erfüllung zu finden. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Und ich wünsche, dass wir empfindsam drauf werden und immer wieder ihm mit Dank und Anbetung begegnen, wenn wir an ihn denken. Weil unser Gott ist ein barmherziger Gott. Begegne Gott, er ist barmherzig, auch in deinem Leben ist er barmherzig. Der zweite Abschnitt. Nochmal eins weiterklicken bitte. Ah ja, ist schon. Jetzt kommt ein Abschnitt, wo Gott ein Gericht ankündigt. Und ich möchte ihn kurz vorlesen und dann die Frage stellen, hat Gottes Barmherzigkeit eigentlich Grenzen? Gott sagt gleich darauf, es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur, der wird sein König sein, Israel sein König, ja? Denn sie weigern sich umzukehren. Und das Schwert wird kreisen in den Städten und seinen Schwätzern ein Ende machen. Und es wird fressen wegen ihrer Ratschläge. Aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir. Und ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Eine kurze Erklärung dazu. Hosea war ein Prophet, der Israel vorhersagte, dass sie von den Assyrern in Gefangenschaft bzw. verschleppt werden, von der vom assyrischen Volk, vom Nachbarvolk, und sich dort vermischen wird und weggeführt wird und beherrscht wird. Die Begründung dafür ist, Israel ist dem Herrn fremd gegangen. Das ist die Hauptaussage von Hosea. Israel hat Ehebruch begangen mit dem Herrn. Und das haben wir ja vorhin schon gelesen, ja? Du bist weggegangen, du bist zu den Götzen gegangen und hast ihnen Dank gebracht, obwohl ich euch geheilt habe und so weiter. Ja? Was meint ihr, ist Gottes Barmherzigkeit jetzt nun zu Ende? Ist das Ende seiner Barmherzigkeit? Ich will nur kurz eine Frage stellen. Was meint ihr, wie lange hat es gedauert, bis Gott die Entscheidung traf, Israel in die Zerstreuung zu führen? Gott hat nämlich Israel gesagt, kurz bevor sie ins Land Kanaan hineingegangen sind, durch Mose, ja, in der Zeit von Mose, hat er ihnen gesagt, wenn du nun ins Land gehst und anderen Götzen nachläufst, dann werde ich dich schnell vernichten. Aber ich werde einen kleinen Teil übrig lassen und ihr werdet mich suchen, weil ich bin ein barmherziger Gott. So beschreibt Gott es in 5. Mose 4, können wir das nachlesen. Und jetzt, wann hat Gott sie schnell weggerafft, Israel? Hat er sie schnell in die Zerstreuung geführt? Es waren ungefähr 700 Jahre, bis Israel in die Zerstreuung geführt wurde. Das sind 30 Generationen und Israel, von Anfang an übte Israel Götzendienst. Von Anfang an, schon als sie das Gesetz bekommen haben von Mose, haben sie ein Kalb aufgestellt. Und dieses Kalb haben sie bis dahin angebetet. So viel zum Thema Geduld Gottes mit uns. Ich denke, hier in diesem Abschnitt müssen wir trotzdem über eine wichtige Sache nachdenken, um diese Reaktion Gottes nochmal ins richtige Licht zu rücken. Wir müssen den Herrn hier folgende Frage stellen. Herr, was möchtest du eigentlich von unserem Leben? Was möchtest du von mir persönlich eigentlich? Ja. Was ist im Großen und Ganzen dein Willen für uns Menschen, für dein Volk, für deine Gemeinde? Und durch das Volk Israel zeigt uns Gott hier ganz deutlich, was er von uns möchte. Er sagt hier, weil sie nicht umkehren, weil sie verstrickt sind, weil sie den anderen Göttern nachlaufen, weil sie nicht zu mir kommen. Gott will, dass wir zu ihm kommen. Er will nicht nur unser Gott sein, im Sinne von Fürsorge, uns für uns sorgen. Er will auch unser Gott sein, dass wir ihn dafür anbeten. Anbetung will Gott von uns. In unserem ganzen Leben will Gott Anbetung von uns, im Sinne von leidenschaftlicher, liebevoller Anbetung dem Herrn gegenüber. Wenn wir Gott begegnen, ist die einzige Antwort auf seine Person Anbetung. Das ist jetzt so und es wird in aller Ewigkeit so sein. Wir kennen die Texte, wo es um die Ewigkeit geht, wo wir ihn anbeten werden, bestaunen werden. Und wisst ihr, was ganz gut zur Anbetung Gottes passt, dass Gott will, dass wir ihn anbeten, ganz gut dazu passt, dass wir Menschen, dass jeder Einzelne von uns ein leidenschaftlicher Anbeter ist. Und es ist so. Wir alle sind leidenschaftliche Anbeter. Das sehen wir auch am Volk Israel, wie er den Götzen nachgelaufen ist. Sie wollten irgendwie, wir brauchen was wir anbeten können als Menschen. Wir wurden so geschaffen, dass wir Anbeter sind. So hat Gott uns gemacht. Und wenn unsere Anbetung dort hingerichtet wird, wo sie auch hingehört, nämlich beim Herrn allein, dann ist sie an ihrem Ziel angekommen, wo es hingehört. Und dann, weil wir leidenschaftliche Anbeter sind, werden wir vollkommene Freude darin haben. Das ist unsere Lebenserfüllung, Anbetung Gottes, mit unserem ganzen Leben. In allem, was wir tun, beten wir an. Wir laufen nach, wir strengen uns an und so weiter. Unsere Anbetung gehört zum Herrn. Und da werden wir vollkommene Erfüllung in unserem Leben haben. Aus diesem Grund ruft Gott zur Umkehr Israels. Israel, du betest andere Götter an. Komm zu mir. Ich bin der, den man anbetet. Ich bin doch der alleinige Gott. Aber du willst nicht. Und deswegen ist Gott auch dieses Mittel recht, um uns ein erfülltes Leben geben zu können, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihm begegnen. Wir müssen ihm begegnen, liebe Gemeinde. Auch Gottes Gerichte in unserem Leben sind kein Ende seiner Barmherzigkeit, sondern oft ein Zeichen seiner Barmherzigkeit, weil diese Gerichte zu ihm führen, zum Objekt der Anbetung. Ja. Ich möchte abkürzen, es ist jetzt 6 Uhr, ich möchte den letzten Teil noch kurz lesen und eigentlich ist der letzte Teil der Teil, der mich dazu bewogen hat, diesen Text auszuwählen. Und diesen Teil nenne ich jetzt einfach mal Gottes leidenschaftliche Zornesbarmherzigkeit. Versteht ihr, was ich meine, liebe Geschwister? Gottes leidenschaftliche Zornesbarmherzigkeit. Wie passt das zusammen? Ich verstehe es auch nicht so richtig, aber manchmal kann ich es fühlen. So eine leidenschaftliche Zornesbarmherzigkeit, wenn mein kleiner Sohn mal mich wieder auf die Palme bringt. Dann kann ich das so eine Leidenschaft in mir spüren, wo mit Zorn und Barmherzigkeit und alles irgendwie zusammen vermischt ist. Ich möchte den letzten Teil mit euch kurz lesen und davor noch eine kurze Anmerkung. Hier werden zwei Ortschaften genannt, Adma und Zeboim. Ja? Das sind die zwei Ortschaften, die neben Sodom und Gomorra waren und mit Sodom und Gomorra mit in den Untergang gingen, als Gott sein Gericht aussprach. Ja? Damit wir da nicht uns verzetteln in diesen zwei Begriffen. Hosea 11, Vers 8 bis 11. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma, dich Zeboim gleich machen? Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zorns, will nicht noch einmal Ephraim vernichten. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige. Ich will nicht in Zornglut kommen. Hinter dem Herrn werden sie herziehen, wie ein Löwe wird er brüllen. Ja, er wird brüllen und zitternd werden die Söhne herbeikommen vom Meer. Sie werden zitternd herbeikommen aus Ägypten wie ein Vogel und wie eine Taube aus dem Land Assur. Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Hier gewährt uns Gott diesen Blick, diesen tiefen Blick in sein Innerstes, in sein Herz hinein. Können wir ein wenig nachfühlen, wie viel Leidenschaft hinter diesen Versen steckt. Ich möchte zum Schluss noch mal kurz diese Verse lesen und dass wir sie einfach wieder auf unserer Zunge zergehen lassen, was Gott hier eigentlich über sich aussagt, über seine Barmherzigkeit, über sein Wesen. Nur ganz kurz noch mal zum Schluss. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht ganz vernichten. Ich will es gar nicht. Mein Herz kehrt sich um in mir. Man kann auch sagen, mein Herz kehrt sich gegen mich. Meine Barmherzigkeit euch gegenüber steht in einem Konflikt zu meiner Gerechtigkeit. So kann man das irgendwie sagen. Ja. Eigentlich sollte ich bin zornig über euch, was ihr da tut. Ihr verlasst mich, obwohl ich euch so viel Gutes tue, obwohl ich euer Gott bin, obwohl ich der einzige Gott bin. Aber ich kann dich nicht ganz. Ich kann nicht, ich will dich gar nicht vernichten, ich will nicht in meinem Zorn kommen. Das ist das Gefühl einer Barmherzigkeit Gottes. Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Mitleid mit uns. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes. Gott hat Zorn. Gott hat einen glühenden Zorn, einen leidenschaftlichen Zorn, aber er will es nicht ausführen, weil er uns barmherzig ist. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. Ich denke, hier bleiben wir mal stehen und dann komme ich jetzt zum Abschluss. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. Wisst ihr, wir verstehen ja Barmherzigkeit Gottes ist ganz anders wie unsere menschliche Barmherzigkeit. Ich will euch kurz sagen, warum. Als ich wollte mal jemandem barmherzig sein, ich habe von irgendeinem Leid erfahren, hatte Mitleid, ja, Mitgefühl vielleicht sogar und wollte helfen. Und dann erzähle ich das jemandem, ja, ich möchte da und da helfen, ich will da sozusagen Barmherzigkeit üben. Und derjenige hat gesagt, was, dem willst du helfen? Der hat doch sein ganzes Leben versoffen. Der hat doch überhaupt gar, du hast gar keinen Grund, ihm helfen. Und das wird er auch nochmal undankbar sein, diesbezüglich. Und dann ist meine Barmherzigkeit ganz schnell am Ende. Ja. Okay, vielleicht helfe ich doch woanders. Doch nicht bei dieser Person. Ja. Wisst ihr, Gott weiß alles über uns. Und er ist trotzdem barmherzig zu uns. Er ist nicht wie wir. Er ist nicht wie ein Mensch. Er ist nicht wie Jona, der Gott angeklagt hat, nur weil Gott barmherzig war. Herr, ich wusste doch, dass du barmherzig bist. Deswegen hast du die Stadt nicht zerstört. Weswegen bin ich überhaupt gekommen, um dort Gericht anzukündigen? Ich wusste, dass du es nicht tust. So sind wir Menschen. Ja. Gott ist ein barmherziger Gott. Und wisst ihr, genau diese leidenschaftliche Zornesbarmherzigkeit, die hier Gott beschreibt in sich, wo wir tief in sein Herz reinschauen können. Diese Barmherzigkeit veranlasste Gott, sich selbst in Jesus Christus zu geben für uns. Jesus Christus war so als wie ein Blitzableiter für uns, wo Gottes Zorn ganz an ihm sichtbar wurde, als er am Kreuz hing. Damit wir Barmherzigkeit empfangen. Seine komplette Barmherzigkeit. Dass er uns nicht mehr zornig sein muss. Dass er uns nicht vernichten muss, sondern barmherzig ist. Und das ist das Größte, was uns je passieren kann. Wisst ihr, wir sind Menschen, die unter der Barmherzigkeit Gottes stehen, weil Christus hat das Gericht auf sich genommen für uns. Ich möchte noch mal kurz am Ende den Hebräerbrief noch mal kurz vorlesen, Kapitel 4, Vers 15 bis 16, was ich vorhin schon gemacht habe, einfach als Ausspruch für uns noch mal. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich hoffe, dass das Wort Gottes heute uns ermutigt hat, zu unserem barmherzigen Gott zu kommen und ihm zu begegnen in unserem Leben. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten zusammen. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, dass du der barmherzige Gott bist, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, sondern dass du barmherzig bist und uns begnadigst, Herr, durch deine Güte, durch deine Milde, durch dein Mitgefühl mit uns. Du bist der große, liebende Gott, Herr. Danke dafür, Herr. Wir wollen zu dir kommen in Anbetung. Wir wollen das nächste Lied in Anbetung singen und dir danken, Herr. Amen.